Dieser Podcast wird präsentiert von Suica.
NZZ Geopolitik.
Im letzten Sommer, im Juli 2024, befindet sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán in den USA. Auf dem Rückweg legt er einen kleinen Zwischenstopp ein, nämlich in Mar-a-Lago, Florida. Und dort besucht er seinen Freund Donald Trump, der wieder Präsident werden möchte. Und dann postet Orbán dieses Video. Wie gesagt, das ist Orbáns Video. Ich kann nichts für seinen Musikgeschmack und gesprochen wird nichts in diesem Video. Aber wichtig ist, was wir sehen dort. Orbán filmt den Trump-Jet, den Trump-Wein, Trumps Anwesen und dann gibt es noch ein gemeinsames Daumen hoch. Als ich das Video damals im Sommer gesehen habe, habe ich gedacht, klar, das ist eines dieser Besuche, wo ein gleichgesinnter Politiker aus dem kleinen Ungarn dem künftigen Präsidenten Honig um den Mund schmiert, kann ja nicht schaden. Doch jetzt, nachdem wir sehen, mit welchen Methoden Trump sein Amt angetreten hat, frage ich mich, ist es eigentlich nicht umgekehrt? Vielleicht ist ja Orbán das große Idol von Donald Trump. NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen, und heute sprechen wir darüber, was passiert, wenn liberale Demokratien sich in Autokratien verwandeln. Der Berliner Politikwissenschaftler Johannes Gerschewski forscht dazu seit vielen Jahren, um genau zu sein, seit 17 Jahren. Und ich freue mich, bist du heute mein Gast, Johannes. Herzlich willkommen.
Hi David, grüß dich. Schön, dass wir heute sprechen.
17 Jahre schon beschäftigst du dich mit Autokraten. Was fasziniert dich denn daran?
Also ich glaube, zunächst bin ich selber erstmal erschrocken, dass es 17 Jahre sind. Das hatte ich selber gar nicht so auf dem Schirm, aber klar, wenn ich es nachrechne, stimmt's natürlich. Ja, es ist eine gute Frage. Was interessiert mich an Autokratien oder an? Ich glaube, ich habe so eine Interesse an was Paradoxem. Mhm. Und bei Autokratien interessiert mich meistens die Frage, warum die normale Bevölkerung auf Autokraten reinfällt. Mhm. Warum die das glauben, was Autokraten sagen, wie so Legitimation generiert wird. Das treibt mich um. Dem will ich auf den Grund gehen und besser verstehen.
Und wir wollen heute eine verwandte Frage auf den Grund gehen und besser verstehen, nämlich inwiefern sich Trump und der Autokrat Orbán gleichen. Orbán kam ja quasi zweimal an die Macht, aber erst beim zweiten Mal. 2010 hat er angefangen, Ungarn massiv in eine Richtung der Autokratie umzubauen. Hören wir uns mal an, was Donald Trump über Viktor Orbán zu sagen hat. Zum Beispiel hier in der berühmten TV-Debatte vor einem halben Jahr mit Kamala Harris.
Viktor Orbán, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person, smart. Prime Minister of Hungary. He said the most respected, most feared person is Donald Trump.
We had no problems. Oder hier an einer Konferenz in Budapest vor einem Jahr.
As president, I was proud to work with Prime Minister Orbán to advance the values and interests of our two nations. We cracked down on illegal immigration, protected our borders, created jobs, and defended our traditions and Judeo-Christian values. That's so important, Judeo-Christian values. Thank you once again, and everyone at CPAC Hungary, keep up the great work. You're doing a fantastic job, and you have a great prime minister. Thank you.
Also, ein guter Freund, viel Respekt, dass Trump Orbán entgegenbringt. Johannes, was hältst du denn jetzt von dieser These, dass Orbán das große Vorbild für Trump ist?
Auf eine Art kann ich mir das schon vorstellen. Mhm. Ich glaube aber, dass es eher so eine Art Wechselseitigkeit ist. Also ich weiß gar nicht, wer wessen Idol eigentlich ist.
Okay.
Natürlich könnte man sagen, jemand wie Orbán war schon früher an der Macht und hat auch schon so den Weg geebnet, hat viele der Muster vorgezeigt. Aber ich glaube, die beiden, also du hast es vorher gleichgesinnt genannt, dass also so wie sie vorgehen, wie sie ja sich auch gegenseitig bewundern, ja, auf eine Art, da kann man schon sagen, dass die beiden Brüder im Geiste sind.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal den Begriff Autokratie genannt. Er ist sehr geläufig. Ich als Journalist gebrauche ihn hin und wieder. Wie definierst du das aus der Politikwissenschaft heraus? Was heißt Autokratie?
Ja, das ist eine gute Frage. Und nach 17 Jahren sollte ich das eigentlich wissen, ja, wenn ich das 17 Jahre lang mir angucke. Also jetzt im wörtlichen Sinne ist Autokratie Selbstherrschaft. Also Auto ist griechische Vorsilbe, selbst, keine Ahnung, Automat, Automobil, das selbstfahrende Mobil und so weiter. Eine Selbstherrschaft. Und im Gegensatz zur Demokratie, in der die Macht treuhänderisch vom Volk geliehen wird und dann man auch entsprechend wieder abberufen werden kann, bedeutet Autokratie jetzt im Wortsinne eine Art von Machtanmaßung. Mhm. Also ein Autokrat zeichnet sich dadurch aus, dass er denkt, dass er selbst eine Art von Anspruch auf politische Macht hat, das was dann sein Eigentum ist, dass es ihm gehört. Und entsprechend tritt ein Autokrat auf.
Also braucht schon ein bisschen Selbstbewusstsein, so wie du das beschreibst.
Ja, klar, unbedingt. Und ich meine, das ist natürlich jetzt nur eine Fußnote, aber es ist jetzt auch wahrscheinlich kein Zufall, dass fast alle Autokraten Männer sind, die mit dem entsprechend Ego auftreten und diese Machtanmaßung umsetzen und das für sich reklamieren, diese Macht.
Jetzt Orban. Er sorgt ja schon lange für Kopfzerbrechen in der EU, aber er wird jetzt ganz anders wahrgenommen global. Was macht denn sein Regieren, seinen Fall so exemplarisch?
Ja, also wir sprechen jetzt gerade in den letzten 20 Jahren von so einer Autokratisierungswelle. Mhm. Und Orban war einer der ersten und der prominentesten. Und er hat viele Muster auf eine Art etabliert, denen anderen dann auch gefolgt sind. Oder die von anderen übernommen wurden, wobei man vielleicht eher schon sagen muss, dass es so eine Art von kollektiver Autorenschaft ist. Also es gibt auch irgendwie einen Erdogan, der zu der gleichen Zeit und in anderen Ländern andere autoritäre Populisten, die an die Macht kamen. Mhm. Was man bei Orban aber sehr gut sieht, ist, dass er mit einer freien, fairen Wahl demokratisch legitimiert wurde, an die Macht kam und dann an der Macht angefangen hat, den Staat umzubauen. Und das ist ein Muster, im Englischsprachigen spricht man dann von Executive Takeover, also die Art von exekutiver Machtanmaßung, die jetzt der prominenteste Weg ist, wie Demokratien zusammenbrechen. Also etwa 4 von 5 Demokratien, die heute zusammenbrechen, brechen eigentlich endogen zusammen. Also es kommt eine Person durch Wahlen an die Macht und wenn sie diese Machtposition hat, nutzt sie Mehrheiten, um die eigene Macht auszubauen. Es sind eher so dieser langsame, graduelle, subtile Prozess, in dem immer weiter die demokratische Substanz ausgehöhlt wird. Und dafür ist jemand wie Orban wirklich exemplarisch.
Und jetzt bei Trump 2, erkennst du dieses Muster?
Ja, also was klassischerweise passiert in der Autokratisierung, es gibt so ein Muster, wirklich so eine Sequenz, eine Reihenfolge, die eigentlich fast immer eingehalten wird, fast schon frappierend ist. Also es beginnt meistens, dass man den politischen Gegner delegitimiert, dass sie legitime politische Interessen vertreten. Also aus einer Opposition wird eher so ein Gegner der Nation, Feind des Staates und so weiter. Also die Legitimität der Opposition wird abgesprochen. Mhm. Und das ist bei Trump mit diesen ganzen Nicknames, Crazy Kamala, die irgendwie auch dann noch verunglimpft wurde, rassistisch beleidigt wurde, als geistig behindert bezeichnet wurde. Mhm. Die Art von Delegitimierung ist so der erste Schritt, der meistens passiert. Also die Opposition wird nicht mehr als legitim angesehen. Dann gibt's klassischerweise ganz am Anfang den Angriff auf die Unabhängigkeit der Medien. Das sehen wir jetzt auch schon, auch in den ersten 2 Monaten schon. Also wenn wir uns dran erinnern, wie Associated Press aus diesem Pressepool des Weißen Hauses ausgeklammert wird.
Nur noch die genehmen Blogger dürfen rein. Ne?
Genau, und auch, dass dieser Blogger, als Zelensky zu Besuch war, diese provokative Frage stellt, wie kann es denn sein, dass sie jetzt hier irgendwie ohne Anzug da sind. Also die Art von Angriff auf die Medien, die sehen wir jetzt auch schon. Mhm. Das zweite Ziel ist dann meistens die Justiz.
Ja.
Bei Orban hat man das klar gesehen, also beispielsweise wurde das Alter, in dem man in Ruhestand tritt, wurde von 70 auf 62 runtergesetzt, womit man einfach neu besetzen konnte mit loyalen Personen.
Und das sehen wir jetzt in den USA natürlich 1:1.
Ja, also zumindest jetzt in den ersten Monaten sehen wir das jetzt auch schon, dass so eine persönliche Loyalität zu Trump über eine Art von nationalem Interesse gestellt wird. Und dieser Fall von den Venezolanern, die abgeschoben wurden, obwohl das Gericht das stoppen wollte. Und diese Art von, naja, sich drüber hinwegsetzen, was es für rechtsstaatliche Grenzen gibt. Und auch dieser Verweis darauf, also fast so eine Vulgärdefinition von Demokratie, dass ich wurde gewählt, ich habe die Mehrheit und weil ich die Mehrheit habe, kann ich mir das jetzt erlauben. Also ich bin vom Volk gewählt und da wird so ein Demokratieverständnis, tritt er zutage, dass wir bei Orban auch haben, wo so rechtsstaatliche Beschränkungen eigentlich nicht berücksichtigt werden, außer Acht gelassen werden.
Aber dann kann man ja wirklich sagen, dass Trump eigentlich dem ungarischen Vorbild folgt. Oder nach einem ungarischen Drehbuch sogar vorgeht.
Ja, ja, aber natürlich, man darf es jetzt auch nicht überbewerten. Also Trump, man sieht so die Anzeichen. Also man sieht den Angriff auf die Justiz, man sieht den Angriff auf die Medien, man sieht auch jetzt die Angriffe auf Kultureinrichtungen. Das Kennedy Center ist ein prominentes Beispiel gewesen vor ein paar Wochen. Jetzt die Columbia University, also Kultur- und Bildungseinrichtungen. Die Bildungsministerin spricht jetzt nur noch von Patriotic Education. Also das folgt diesem Drehbuch, diesem, was wir aus der Forschung kennen und was man in wirklich vielen Fällen empirisch zeigen kann. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, dass die USA starke und alte, altehrwürdige demokratische Traditionen hat und Institutionen hat und eine starke Resilienz aufweist. Mhm. Und man sollte, wenn man jetzt den Vergleich zu Ungarn trifft, Ungarn war noch eine relativ junge Demokratie, als Orban die umgebaut hat. Und also ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, wie sehr das Trump gelingt, wirklich die Demokratie die liberale Demokratie, so müssen wir sagen, die liberale Demokratie in den USA auszuhöhlen.
Mhm. Aber sind denn die USA noch eine Demokratie aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, aus wissenschaftlicher Sicht ist es klar noch eine Demokratie. Und das unterscheidet natürlich auch Ungarn von den USA. Es gibt in Göteborg ein Forschungsinstitut, Varieties of Democracy, VDEM abgekürzt, also V-DEM, wo sie die besten Daten produzieren und bereitstellen zur Messung von Demokratie und Autokratie. Mhm. Und die machen das auf einer Skala von 0 bis 1. Und die besten Demokratien kommen so auf knapp 0,9. Das ist so Dänemark, auch die Schweiz ist ja weit vorne. Mhm. Deutschland hat, glaube ich, 0,85 und so weiter. Und das geht dann runter bis zu den schlechtesten Abschneiden. Das ist so Eritrea, Nordkorea, Afghanistan, Myanmar, die dann so 0,01 oder sowas.
Okay.
Also das ist so die Skala eigentlich, ja, die ausgereizt wird. Und bei Trump 1 haben wir gesehen, dass als Trump übernommen hat, war es bei 0,85, also wirklich eine sehr gute, sehr robuste, liberale Demokratie. Und am Ende ist es abgesackt auf 0,72. Mhm. Also immer noch über 0,5, also immer noch demokratisch, aber mit stark illiberalen Tendenzen. Mhm. Wenn wir uns Ungarn heute angucken, dann hat Ungarn heute, ich habe das vorher gerade noch nachgeschaut, ich gucke gerade, sind auf 0,32 abgesackt.
Oha.
Und 2009 waren sie bei 0,77. Also da waren sie auf einem klaren liberalen Pfad. Mhm. Und seitdem eigentlich stetig abgefallen. Mhm. Also zeigt sie schon, wie weit das in Ungarn vorangetrieben wurde. Und das ist was wir jetzt in den USA so natürlich noch nicht sehen.
Aber wohin geht die Entwicklung? Sagen wir kennen ja nicht quasi das Ende der Skala, also wo wir jetzt mal mit den USA aufhören werden. Du hast jetzt illiberal genannt als Begriff. Gehen die USA in diese Richtung, in eine illiberale Demokratie?
Ja, also das wäre natürlich dann, um auf unseren Anfang des Gesprächs zurückzukommen, dieser Terminus der illiberalen Demokratie hat natürlich auch Orban selber geprägt. Mhm. Und also ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Begriff der illiberalen Demokratie, weil man muss wissen, dass die liberale Demokratie, so wie wir sie heute kennen, eigentlich so entstanden ist im 20. Jahrhundert. Man spricht ja manchmal so von der Marriage between Liberalism and Democracy, also die Hochzeit zwischen Demokratie und Liberalismus, die so eine symbiotische Beziehung zueinander eingehen.
Gehören zusammen.
Und die einfach so zusammengehören, genau, die man auch heute zusammen denkt. Also Demokratie macht vor allen Dingen aus Volkssouveränität, dass das Volk die einzige Legitimationsquelle ist und nicht noch irgendwie Religion oder politische Ideologien und so weiter. Und vor allen Dingen Gleichheit. Also das sind so die beiden wichtigsten Merkmale von Demokratie. Und wenn wir jetzt den Liberalismus uns angucken, dann ist vor allen Dingen die Frage von Schutz von Individualrechten, von Minderheiten, also sei es jetzt eine religiöse Minderheit, sei es eine sexuelle Minderheit, aber auch irgendwie migrantische Minderheit, die durch das liberale Prinzip geschützt wird vor staatlicher Willkür, staatlichem Eingriff. Wir haben die Rechtsstaatlichkeit und die Gewaltenteilung. Und das gehört zusammen und wird auch immer zusammen gedacht, vor allen Dingen seit 1945. Und was wir jetzt sehen, dieser Trick auf eine Art von Orban, das illiberale Demokratie zu nennen, was ihm vorschwebt, jetzt spricht er oft auch von christlicher Demokratie und anderen Begriffen. Aber dieses Illiberale ist zum einen, dass er sagt, dass diese Hochzeit relativ einfach getrennt werden kann. So, dass das Liberale gar nicht zum Demokratischen gehören muss. Und zum anderen karikiert er eigentlich auch, was das Liberale ist. Und auf eine groteske Art, ja. Also das Liberale ist eben nicht Rechtsstaatlichkeit und Schutz von Minderheiten und Gewaltenteilung, sondern das Liberale von ihm ist, also wie er liberal definiert, ist eigentlich Wokeness, also eine Art von Gender oder Homo-Ehe. Und das sind ja die Feindbilder, die konstruiert werden. Und damit verkürzt er den Liberalismusbegriff natürlich enorm und legitimiert sich so über einen Terminus, der politisch gefährlich ist. Und weil du jetzt gefragt hast, ob Trump in Richtung illiberale Demokratie geht, es ist eher die liberale Komponente, die er angreift und nicht so sehr die demokratische, noch zumindest. Und diese Einschränkungen, Pressefreiheit und so, Meinungsfreiheit, Justizangriff, Bildungseinrichtungen, das geht natürlich in so eine illiberale Richtung jetzt, ja.
Wir sind gleich zurück.
In der neuesten Folge von Suica Talks reden wir über Gehörlosigkeit.
Sie ist jeden Tag belagert worden aufgrund von dem. Es ist ein Mobbing reingegangen.
Wie gestalten Gehörlose ihren Alltag und was sind die zukünftigen Aussichten? Suica Talks. Überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Lass uns doch mal die Dynamik in den anderen Ländern mal anschauen.
Ja.
Das ist ja auch der Grund, warum ich dachte, wir sollten mal miteinander reden. In diesen Tagen hatte ich das Gefühl, da eifern ein paar Autokraten, Orban oder Trump, natürlich sehr nach. Also der türkische Präsident Erdogan bringt seinen größten Widersacher hinter Gitter. Das haben viele als eine Zäsur bezeichnet. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu setzt seinen Geheimdienstchef ab. Oder zum Beispiel der serbische Präsident Vucic geht mit Schallkanonen gegen die Studenten vor, die demonstrieren. Das hat alles in den letzten Tagen und Wochen stattgefunden. Kann es sein, dass ein Trump im Amt anderen autokratischen Politikern eine Art Persilschein gegeben hat, noch vehementer, noch deutlicher gegen seine politischen Gegner vorzugehen?
Ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er ihnen einen Persilschein in dem Sinne gegeben hat. Das wäre spekulativ. Also man weiß natürlich, dass die gesprochen haben, dass Netanyahu zu Besuch war. Auch kurz bevor Imamoglu verhaftet wurde, haben Trump und Erdogan telefoniert. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr spekulativ. Ich glaube, was man aber schon sagen kann, ist, und das hat sich ja jetzt auch gezeigt, als Erdogan Imamoglu eingesperrt hat, kam keine Kritik aus den USA. Und das konnte man vorher einpreisen, dass das nicht passieren wird. Stattdessen hatte Trump Erdogan sogar als irgendwie die Führungsstärke gepriesen. Also dieses Klima, sagen wir mal so, in dem das stattfindet, ist ein sehr autokratiefreundliches. Ob es einen Persilschein gibt, das weiß ich nicht, da wäre ich wirklich überfragt. Aber dass man einpreisen kann, dass die internationale Kritik von Seiten der USA, die so als klassischer Führer des Westens früher immer galt, dass die ausbleibt, das wusste man in dem Sinne.
Aber es ist schon so, also wenn ich mich jetzt in einen Erdogan hineinversetze, der sagt sich doch, wenn der Anführer der freien Welt sich nicht an Recht und Gesetz hält, warum soll ich das tun? Also es ist ja eigentlich diese Schamlosigkeit, die Schule macht.
Ja, also genau, so eine Schamlosigkeit, so eine Ruchlosigkeit, die man jetzt wagt. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht, dass Imamoglu verhaftet wurde und dass es auch diese Bilder dann gab. Und ich dachte eigentlich, dass Erdogan das subtiler macht. Es gab ja davor, dass der Universitätsabschluss von Imamoglu einkassiert wurde von der Uni und er damit dann nicht gewählt werden kann zum Präsidenten. Und dann dachte ich, okay, das ist wieder so dieser Trick, dieses perfide, dieses Hinterhältige. Und deswegen war ich überrascht, dass er den Bürgermeister, den amtierenden Bürgermeister, der größten, der wichtigsten Stadt des Landes einsperren lässt. Und das ist natürlich auch eine Machtdemonstration. Aber ich bin jetzt kein Türkei-Experte, aber ich hatte gerade ein sehr langes Gespräch mit einer Kollegin hier, die selber Türkin und diese sehr, sehr verfolgt. Die geht schon eher davon aus, dass es so eine Fehlkalkulation eigentlich ist, dass Erdogan das überreizt hat und dachte, eigentlich schon davon ausging, dass er damit davonkommt. Und jetzt diese riesigen Proteste, die wir sehen, dass das was war, womit er eigentlich nicht gerechnet hatte. So. Vielleicht auch, weil er seit 21 Jahren an der Macht ist und vielleicht auch so den Bezug zu den gesellschaftlichen Realitäten verloren hat.
Vielleicht kann man auch sagen, dass eben diese Schamlosigkeit, diese Ruchlosigkeit von Trump Erdogan irgendwie in eine vermeintlich sichere Lage gebracht hat und ihm die Augen vernebelt hat.
Ja, es ist natürlich jetzt noch unklar, was passieren wird in der Türkei. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die Proteste sind sehr groß, die CHP ist vereint, die Wirtschaftslage ist sehr schlecht. Erdogan hat nicht mehr diesen starken Rückhalt. Also man wird sehen, was passiert. Das ist auf jeden Fall eine Wegscheide in der türkischen Geschichte, die wir gerade beobachten.
Augenfällig ist, du hast es bereits angedeutet, ist aber nicht nur, wie Erdogan sich verhalten hat, sondern auch, wie die, vor allem auch Europa reagiert hat. Also nicht nur die USA, die gar nichts gesagt haben, auch die Europäer halten sich ja sehr zurück. Also die Normalisierung des Autoritären vollzieht sich ja nicht nur in den betroffenen Ländern, sondern irgendwie auch im internationalen Umgang damit.
Ja, wobei ich glaube, bei der EU ist es eher so eine, vielleicht sogar so eine doppelte Dilemmasituation. Auf der einen Seite ist die Migrationsfrage und die Türkei ist wichtig für das Migrationsabkommen und auf der anderen Seite ist die NATO-Frage noch offen. Wir sehen jetzt dieses erratische Verhalten von Trump, unkalkulierbar, unklar, was passieren wird. Man will jetzt vielleicht nicht mit der Türkei den zweitgrößten Truppensteller auch noch irgendwie verprellen. Also die Zurückhaltung der EU sehe ich schon eher als eine realpolitische Zurückhaltung, weil man gefangen ist in diesen zwei Dilemmatas. Und gar nicht so sehr, dass man auf diesen Siegeszug ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber auf diesen autoritären Trend sich nicht entgegenstellen möchte.
Die große Frage ist jetzt natürlich, was sollen die Menschen tun, die in einem Land leben, das sich autokratisiert, das nicht mehr so eine liberale Demokratie auslebt, wie sie es gekannt haben?
Ja, das ist die Gretchenfrage, wirklich. Was man sieht in den Ländern, die Probleme haben mit diesem Abrutschen, mit diesem demokratischen Abrutschen, Backsliding, sagt man oft im Englischen, ist, dass es wie so eine schiefe Ebene ist. Also 4 von 5 Autokratisierungen sind schwer zu stoppen. Es gibt nur wenige Beispiele, in denen das erfolgreich passiert ist. Also Polen ist ein Beispiel. Stimmt, vor kurzem, ja. Als die Kaczynskis abgewählt wurden, oder Bolsonaro in Brasilien. Ja, ja. Was wir häufiger sehen, ist so eine eher der ungarische Fall, dass über Jahre oder der türkische Fall, wie über Jahre, fast Jahrzehnte hinweg, es in diesen Rankings immer schlechter, stetig abwärts geht. Mhm. So. Sobald das mal ins Rutschen kommt, dass wirklich so eine schiefe Ebene ist. Und dann wird's sehr schwer. Und die klassischen Antworten, die es dann gibt, warum jetzt dann doch aufgehalten werden konnte, ist eher so die Einheit der Opposition, die Stärke der Zivilgesellschaft, mhm, die kritische Medienöffentlichkeit. Aber man muss gleichzeitig dazu sagen, dass je länger so eine Autokratisierung stattfindet, desto schwerer wird es eigentlich. Also das, im Englischen gibt es dieses Unlevel Playing Field, von dem spricht man oft. Also dass man wie berghoch Fußball spielen müsste und die andere Mannschaft spielt bergunter. Und damit wird's immer schwerer, je länger so Autokratisierungen stattfinden.
Also du machst mich wirklich nicht besonders optimistisch. Also wenn ich jetzt an die USA denke, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Trump kontrolliert die Medien. Er kontrolliert mindestens zwei soziale Plattformen. Seine Regierung wendet sehr viel KI an. Das hört man im Zusammenhang mit den Verhaftungen von den aktivistischen Studenten. Ich muss dir diese Frage nochmal stellen, Johannes. Werden die USA zu einem neuen Ungarn?
Also selbst meine 17 Jahre Forschungserfahrung lassen mich da jetzt nicht. Also ich kann jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken. Das ist schon kontingent, was da passieren wird. Also das muss man wirklich abwarten. Die ersten Anzeichen finde ich schon alarmierend. Vor allem die Geschwindigkeit und die Wucht und die Schamlosigkeit finde ich alarmierend. Und es wird sicher ein Abrutschen geben, so wie unter Trump 1. Es wird illiberale Tendenzen geben, die vor allen Dingen die Minderheiten betreffen werden. Also es wird hässlich. Wird wirklich hässlich werden. Es wird eine weitere Spaltung der Gesellschaft geben. Ist jetzt dann die Frage, wie man der Spaltung entgegenwirkt und ob man klare Kante zeigen soll. Das sehe ich gerade bei den Demokraten nicht. Es formiert sich schon so erste Protest. Aber also ich bin immer noch optimistisch, dass es aufgefangen werden kann und ähnlich enden wird wie unter Trump 1. Dass wir ein Abrutschen sehen, dass das aber nicht so weiter rutscht, ins Rutschen kommt, wie wir das in Ungarn beobachtet haben.
Aha, also eine Art Konsolidierung.
Genau.
Also ich merke, da muss noch sehr genau drauf geschaut werden, was in den USA läuft. Und ich glaube, es braucht dich noch weitere 17 Jahre in der Autokratieforschung.
Ja, hoffentlich, ja, auf eine Art. Also was ich gerade, es gibt einen enormen Nachholbedarf. Also gerade wenn wir uns die Politikwissenschaft angucken, dann ist die mit gutem Recht natürlich auch, aber über Jahrzehnte lang sehr stark auf Demokratien fokussiert gewesen. Und was wir jetzt sehen, ist eine Renaissance der Autokratieforschung, die nolens volens wichtig geworden ist. Also ob wir das wollen oder nicht, das ist jetzt das, womit wir uns verstärkt beschäftigen müssen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Besten Dank.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen, heute mit dem Autokratieforscher und Politikwissenschaftler Johannes Geschewski. Wir bleiben nächste Woche weiter dran am Thema. Marlen Oehler schaut sich die Situation in der Türkei genauer an. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für eure Zuschriften. david.vogel@nzz.ch. Bis bald.